Deutscher Fußballmeister 1978 ist heute der erste FC Köln geworden.
Erster FC Köln, der Podcast.
Also darauf habe ich jetzt wirklich gar keine Antwort.
Ich hoffe, dass mein heutiger Gast ein paar Antworten hat auf meine Fragen. Herzlich willkommen zum Podcast des ersten FC Köln. Nicolas Wölfen mein Name, ich bin wie immer mit dabei und freue mich auf meinen heutigen Gast. Und ich habe schon letzte Folge angekündigt, wir wollen auf eine besondere Saison zurückschauen. 2024, 2025 hat uns zwei Meistertitel gebracht. Wir haben schon mit Johnny Friemel und Faisal Hatschaui, unseren beiden U19-Meistern, gesprochen über ihre Saison. Heute wollen wir über die Lizenzmannschaft sprechen mit einer erfolgreichen Zweitligameisterschaft. Und wer eignet sich dafür besser als jemand, der auch schon A-Junioren-Meister geworden ist? Marvin Schwäb ist bei mir. Grüß dich.
Danke. Schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du extra in der Urlaubszeit hier zum Geistbockheim zu uns kommst. Auch nicht selbstverständlich.
Siehst mal, wie viel du mir wert bist.
Das geht runter wie Öl. Ich habe das extra nochmal nachgeschaut. Thema A-Junioren-Meister. Vielleicht hat es nicht jeder auf dem Schirm, dass du auch schon einen relativ vollen Trophäenschrank hast. Also,
ist okay, ja.
Wir haben die Zweitligaschale aus vergangener Saison. Wir haben die U21-Europameisterschaft 2017. Wir haben die, wie gesagt, A-Jugendmeisterschaft 2014 mit der TSG Offenheim. Und wir haben die dänische Meisterschaft mit Brøndby IF 2021. Hm. Ist nicht übel. Hast du die Medaillen noch alle zu Hause, oder?
Ja, alle. Also ich habe unten im Keller so ein Büro, was gleichzeitig noch ein Kraftraum ist. Und da habe ich die Trophäen aufgestellt, beziehungsweise die Medaillen auch. Und da blickt man schon gerne hin.
Bevor wir auf die Saison zurückblicken, wollte ich da aber ganz kurz mal reingehen. Vielleicht brauchen wir mal eine extra Folge, wo wir über dich und deine Karriere sprechen. Aber kannst du sagen, welcher Titel sich so am größten angefühlt hat bisher?
Ja, jeder für sich natürlich enorm mit Momenten und Situationen geprägt. Ich glaube, natürlich sind die Meisterschaften an sich, wenn man sich das überlegt, einfach schon so die größten Triumphe, weil man ja einfach 34 oder ich glaube in Dänemark waren es sogar 36 Spiele einfach zeigen musste, was abgeht. Und klar gibt's Höhen und Tiefen in der Saison, da brauchen wir nicht drüber reden, die hatten wir auch dieses Jahr.
Ja, werden aber, wir auf jeden Fall eingehen drauf.
Ja, aber am Ende natürlich mit einer Meisterschaft oder die Schale in die Höhe halten zu dürfen, das sind Momente, die nimmt einem keiner mehr. Und wenn man die dann natürlich teilen kann mit einer geilen Mannschaft, mit einem geilen Club, mit geilen Fans und der Familie im Rücken, ist jeder individuell natürlich enorm viel wert und es sind echt geile Momente.
Ich habe mich das ganz oft schon auch als Fan gefragt. Du kommst dann als dänischer Meister, bist du ja dann im Prinzip auch vor ein paar Jahren zum FC gekommen. Und das ist ja irgendwie vielleicht nominell erste Liga und das ist die große Meisterschaft. Dennoch ist hier vielleicht eine Zweitligameisterschaft mindestens genauso viel wert, weil du hast dann im Stadion, ich weiß nicht, wie viele bei Brøndby reinpassen, wahrscheinlich 25.000 oder so, ja?
Ein bisschen mehr sogar.
Okay, ja. Aber würde einfach mal unterstellen, ohne Brøndby zu nahe zu treten, dass hier natürlich auch nochmal ein ordentlicher Packen Emotionen drin ist. Wenn du die beiden so vergleichst, was kann man das miteinander vergleichen?
Es ist anders, weil Dänemark ist natürlich auch also schon auch ein Stück weit Fußball begeistert auf jeden Fall. Die Stadien sind alle ein bisschen kleiner. Du hast da in der ersten Liga auch für eine, die bei uns in der dritten Liga spielen würden, qualitativ, aber auch vom Stadion her. Aber Brøndby ist natürlich auch traditionsreich, ist der größte Club, was Mitglieder, glaube ich, angeht, was die Tradition und Fansupport angeht einfach. Mhm. Aber Köln ist da, was das angeht, allein in Deutschland, wenn man das sieht, einfach auf einem sehr, sehr guten Top-Niveau. Und deswegen ist hier schon nochmal mehr Emotionen und qualitativ von den Fans nochmal höher zu hängen alles, ja. Und qualitativ muss ich sagen, klar, erste Liga Dänemark ist dann schon irgendwo ein Stück weit zweite Liga Deutschland.
Mhm. Und die dänische Zeit, wie hat die dich im Nachhinein so geprägt? Das ist ja dann auch, ich meine, du warst es gewohnt schon mal auch in jungen Jahren wegzuziehen von zu Hause. Aber dennoch ist das ja auch mal eine andere Liga, eine andere Kultur. Ist das, ja, ich will nicht sagen, vielleicht der wichtigste Schritt gewesen für dich, aber wie ist der einzuordnen? Wie schaust du auf die dänische Zeit zurück?
Ja, doch. Ich glaube, somit am größten oder am meisten habe ich mich dort, glaube ich, auch einfach weiterentwickelt, was persönlich, sportlich alles anging. Weil du gehst ins Ausland, du machst das ja auch nicht einfach nur just for fun, sondern du willst ja dich weiterentwickeln, willst nach vorne kommen, willst deinen Traum irgendwann in der Bundesliga zu spielen, irgendwo verwirklichen, und du gehst schon den Umweg ins Ausland, was nicht ganz so einfach ist. Da bin ich auch enorm stolz drauf, dass meine Frau und meine Familie mich da unterstützt haben. Dann kam zwischendurch noch Corona mit dazu, was das Ganze nicht ganz so vereinfacht hat, dass wir da mehr oder weniger nur auf uns dann irgendwie eingestellt waren. Aber wir haben das super gemeistert und wir sind absolut stolz drauf, dass wir diese 3 Jahre dann am Ende mit dem Meistertitel irgendwo krönen konnten, weil man verbindet das natürlich irgendwie dann doch immer mit dem sportlichen Teil. Und also die Zeit will ich auf gar keinen Fall missen, und ist, glaube ich, ein sehr prägende Zeit in meinem Leben gewesen bis jetzt, ja.
Marvin, lass uns auf die vergangene Bundesliga- oder Zweitligasaison zurückschauen. Noch Zweitligasaison. Bin schon gedanklich in der Bundesliga.
Ja, ich auch.
Das ist gut zu hören. Wenn wir mit der letzten Saison anfangen, muss man vielleicht trotzdem noch mal in der Saison davor schauen, um so ein bisschen die Fallhöhe auch zu verstehen oder die Dramaturgie, die ja herrschte. Ich denke, jedem FC-Fan ist es bewusst. Aber wir sind ja sehr unglücklich am Ende dann abgestiegen in der Saison 23/24. Die Stimmung in Köln war schwierig, besonders weil auch noch eine Situation da war, die es sicherlich so in Deutschland noch nicht gab, mit der Transfersperre. Mhm. Und wenn man mal so den Stimmen in den Medien getraut hat, dann hieß es ja schon fast, FC muss aufpassen, dass er nicht durchgereicht wird. Ne? So schnell geht das ja. Dein erster Abstieg auch deines Lebens, was ist das für ein emotionales Paket, was man da aushalten muss?
Ja, ziemlich gut kann man sich da ein Stück weit zurückversetzen, wenn man nach dem Spiel dann irgendwo in der Kabine gesessen hat in Heidenheim und komplett leer war. Kaum jemand hat gesprochen. Es war einfach eine Stimmung, da hast du wirklich gewusst, ey, scheiße. Was ist hier jetzt eigentlich gerade passiert? Ich meine, man muss auch ehrlich sein, es war nicht ganz so unglücklich, weil es hat sich irgendwie die Wochen davor eigentlich schon alles so ein bisschen abgezeichnet. Klar haben wir die ein oder anderen Spiele dann noch gewonnen, die wir uns irgendwie in Last-Minute-Treffern dann nochmal gesichert hatten, aber wenn man ehrlich ist, war die Saison durchweg einfach nicht so erfolgreich und nicht so das, was wir uns vorgestellt hatten, und wir sind da mehr hinterhergehinkt die ganze Zeit, als dass wir da gut aufgespielt hatten, dann am Ende vor allem. Aber ja, du gehst dann natürlich mit einem Rucksack auch in die Pause, in die Sommerpause, denkst dir so, was genau machen wir jetzt eigentlich? Natürlich, wir wollen zweite Liga gucken, dass wir dann irgendwie, jeder will schnell wieder hoch, jeder will auf höchstem Level spielen, jeder will sich zeigen und präsentieren und beweisen. Nichtsdestotrotz wussten wir nicht, was für ein Trainer kommt, was für ein Trainerteam haben wir, wie werden wir ausgerichtet, wir haben keine Transfers, die wir tätigen können, wir haben Leihspieler, die zurückkommen, wir haben eigene Jugend natürlich, aber wir werden auch Abgänge haben, und dann ist halt die Frage, wie genau können wir es kompensieren oder wie genau können wir dann in der zweiten Liga angreifen. Natürlich geht jeder davon aus, wenn du einen Bundesliga-Kader hast, dass das reichen wird in der zweiten Liga, aber es geht ja keiner mit einem absoluten Selbstbewusstsein dann in die Zweitligasaison und sagt, ja, wir kommen ja von der Bundesliga. Ja, wir kommen von der Bundesliga, aber wir haben ja nicht geil gespielt. Ne? Mhm. Von daher würde ich behaupten, hat sich jeder so seine Gedanken gemacht. Über 4 Wochen, glaube ich, knapp. Die waren alles andere als schön. Aber man hat dann schon gemerkt, dass die Mannschaft und das Team, was so zusammengeblieben ist, einfach wir sind eine geile Mannschaft, ganz einfach. Und da wird es auch mal Tiefen geben und es wird jetzt auch Höhen geben. Die Höhen haben wir jetzt hinten raus natürlich alle für uns genutzt. Aber der Tiefpunkt, klar, war dann nach dem Abstieg. Und alle, die dann aber noch da waren oder da geblieben sind und Bock drauf hatten, das Ganze anzupacken, hat man einfach gemerkt, dass es rüttelt nichts an dem Team, sondern wir haben Bock. Und ich glaube, das hat man dann trotzdem auch vom ersten Spieltag angesehen.
Kannst du da irgendeinen Zeitpunkt festmachen, an dem dann schon wieder der Blick nach vorne gerichtet war?
Ja, das entwickelt sich in der Vorbereitung. Du kommst natürlich her, du hast viele Fragezeichen. Was ist es denn für ein Trainer? Was für ein Trainingslager haben wir? Was für eine Spielausrichtung haben wir? Wie sind wir eingestellt? wie können wir das Ganze auch umsetzen? Haben wir die Mannschaft dafür? Was für ein System spielen wir? Also alles Mögliche sind natürlich Fragezeichen, wo sich jeder auch hinterfragt, reicht's dann für mich, reicht's nicht? Sitze ich auf der Bank oder spiele ich? Das sind halt alles Themen, die werden sich im Laufe einer Vorbereitung dann immer klären. Das wird jetzt im Sommer auch so sein, dass viele nicht wissen, auf was im Stand sie sind oder in was für eine Richtung es auch geht. Und dann aber gegen Ende oder spätestens nach einem Trainingslager, was so in der Mitte ungefähr stattfindet von der Vorbereitung oder Richtung Ende sogar, danach weiß man schon, in welche Richtung es geht. Ich glaube, dass spätestens da wir auch so zusammengerückt waren, dass wir wussten, wenn wir unsere Leistung aufs Parkett bringen, wenn wir einfach alles umsetzen, was wir können, dann werden wir die zweite Liga auch dominieren können. Das hat dann teilweise funktioniert. Fußballerisch war es gut. Wir haben sehr gute Spiele gemacht. Wir haben sehr viele Tore geschossen. Und dann ging es so seinen Lauf alles.
Irgendwie eine kleine Achterbahnfahrt. Absolut mit Happy End, da nehme ich nicht so viel vorweg. Ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass im Raum stand, durchgereicht zu werden und ganz viele Abgänge. Letztlich sind fast alle Leistungsträger geblieben. Dazu zählt es auch du, auch mit einer besonderen Situation, die du schon angeschnitten hast, dass du dann ja sogar als Nummer 2 in die Saison gegangen bist und so weiter. Was hat dich letztlich überzeugt, beim FC zu bleiben dann?
Es hatte für mich überhaupt keine Überzeugung eigentlich gebraucht. Für mich ging es nicht darum zu sagen, ich will unbedingt weg, ich will unbedingt was Neues haben. Für mich ging es auch nicht darum zu sagen, ich scheue irgendeinen Konkurrenzkampf. Aber das ist alles beiseite gelegt und deswegen bin ich wirklich, solange ich hier war, ob es dann auch mal ein bisschen Stress gab oder nicht, bin ich überglücklich gewesen, hier zu sein und meinen Teil dazu beizutragen. Und für mich war einfach nur klar, von vornherein, muss ich die Situation so annehmen, weil die war von vornherein klar, um einfach auf meine Situation, auf meine Chance einfach zu warten und zu hoffen und dann halt ready zu sein.
Wir fangen an dann in der Vorbereitung, neuer Trainer Gerhard Struber, hier in Deutschland bis jetzt noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, das heißt sicherlich für euch auch so ein bisschen Neuland, der dann hier angekommen ist. Obwohl irgendwie 4 Wochen später die ganze Kölner Welt schwarz gemalt war, ist dann wieder plötzlich eine Euphorie da und irgendwie auch die Anspruchshaltung, ey, wir wollen dieses Jahr aufsteigen. Dann können wir direkt mal in die ersten Spieltage gehen, wegen mir.
Die waren interessant.
Das ist natürlich mit dem HSV direkt ein Brecherspiel gewesen. Mhm. Witzigerweise haben wir es letzte Woche nochmal mitbekommen, dass ihr dann ja eingelaufen seid bei uns zu Hause im Rhein-Energie-Stadion und da schon die Zweitligaschale in der Mitte steht zum Auftaktspiel und am Ende sollte es sich zwischen den beiden entscheiden. Gab es dann leider eine 1-2-Niederlage, dann 2-2 in Elversberg, kurz vor Schluss Hübi noch den Ausgleich erzielt. Erste Runde Pokal gegen SV Sandhausen, in der Verlängerung weitergekommen. Dann gab es den ersten deutlichen Sieg, 5-0 gegen Braunschweig. Sieg auf Schalke und dann 1-2 Niederlage gegen Magdeburg. Also in der Liga 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. So, was dann auch noch mit dem, ich glaube doch, Rucksack aus der Abstiegssaison, die man so schnell nicht abwirft. Wie waren deine Gefühle? Wie war ja die Stimmung in der Mannschaft so nach den ersten 6 Spielen, die dann absolviert waren?
Boah, ja gut, auf den Moment jetzt genau das dann abzupassen, wie dann die Stimmung war, schwierig, aber wir waren schon in dem Thema drinne, dass wir guten Fußball zeigen, dass wir guten Offensivfußball vor allem spielen. Ich glaube, dann brauchen wir, wenn wir dann gleich noch weitergehen, brauchen wir nicht drüber reden, dass es defensiv in der Struktur einfach schwierig war. Aber nichtsdestotrotz, wir waren, ich glaube, drauf und dran, einfach zu zeigen, was wir können. Gegen Hamburg war das unglücklich. Haben wir trotzdem ein gutes Spiel gezeigt. So Spiele wie Braunschweig. Also wer da mit dem Stadion war, ich glaube, der hat einfach gemerkt, was das für eine geile Saison werden kann und was wir darauf aufbauen können. Da hast du trotzdem so Spiele gehabt. Klar, es ist Pokal und es ist immer schwierig, aber du stehst gegen Sandhausen dann da und machst dir das Leben selbst schwer, wo du eigentlich die Chancen hattest. Und ich glaube, das war dann so ein Stück weit einfach so, du hast geilen Fußball gezeigt, du hast deine Effizienz dann teilweise gehabt und manchmal halt auch irgendwie dann doch wenig. Und dann ja, wird schwierig. Dann bekommen die mal Oberwasser, dann treffen sie das Tor. Haben wir dann doch auch ein paar mehr Gegentore bekommen in der Phase. Und dann wird es gegen jeden Gegner wird schwierig. Und ich glaube, das war so ein bisschen das, dass man am Anfang gedacht hat, ey, wir spielen geilen Fußball. Aber trotzdem, also fahren wir nicht die Siege so dominant ein, wie wir das eigentlich könnten mit den Toren, die wir auch schießen. Weil auch Elversberg auswärts, also bei allem Respekt, es war nicht einfach und trotzdem hatten wir unsere Chancen, aber wir machen dann mit Ach und Krach noch irgendwie das Unentschieden am Ende. Ja.
Für mich, das Spiel gegen Düsseldorf sollte danach dann folgen. Mhm. Also wir haben 2 Unentschieden plus ein Sieg gegen Ulm, darunter das 2:2 gegen Düsseldorf, wo wir auch in Minute 90 eine verunglückte Flanke kassieren. Für mich die Punkte, die mir gerade auch zum Schluss, wo es dann nochmal heikel wurde und wir nicht wussten, ach, hätten wir da mal 2 Punkte geholt, wären wir schon längst durch gewesen und so. Ja. Das Spiel hat mich am meisten gewurmt. Gibt es da bei dir auch ein Spiel, wo du im Rückblick denkst, das verfolgt mich, auch das Rückspiel gegen Düsseldorf war ja ähnlich unglücklich.
War, ne? Ja, genau, vom Prinzip her ähnlich. Ja, ich glaube, wir hatten wirklich schon so ein paar Spiele. Natürlich gibt sich das immer so die Waage. Wie viele Spiele haben wir vor dem Winter, kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, irgendwie 1-0 gerade so gewonnen, was vielleicht nicht immer auch verdient gewesen war, aber am Ende war es so. Und dann hast du halt solche Spiele, wo du dann aber 3 Punkte irgendwie nur noch, holst die nur noch ein, das sind auch 2 verschenkte. Gerade gegen Düsseldorf, wo wir 2 geile Spiele gemacht haben, wir hätten 6 Punkte mitnehmen können und am Ende stehst du da, ne? Aber ich finde auch, also wir hatten natürlich dann trotzdem auch Spiele und Punkte und wo du hast liegen lassen, wo du denkst, so, ey, gegen Tabellenletzten gefühlt schon abgestiegen, sorry, aber warum spielen wir da zu Hause unentschieden? Also, so. Und das sind dann natürlich hinten raus, wo du sagst, ey, hätten wir da 2 und da 2, dann wären wir 4, dann wären wir jetzt schon durch, dann hätten wir gar keinen Kopfschmerzen mehr. Aber so ist eine Saison. Das ist halt, das ist der Marathon, von dem wir gesprochen hatten.
Das heißt, bei euch in der Kabine, bei dir im Kopf wird genauso gerechnet wie beim FC-Fan zu Hause auf der Couch.
Ja, ein Stück weit. Also natürlich muss ich sagen, man guckt auf die Tabelle, es ist jetzt auch nicht so, dass man das irgendwie außen vor lässt, aber du gehst jetzt nicht ins nächste Spiel rein und denkst so, scheiße, ich muss jetzt unbedingt gewinnen, ansonsten rutsche ich da und da hin oder dann nächste Woche spielen wir gegen den und dann male ich mir jetzt schon aus, scheiße, wir landen in 2 Wochen auf Tabellenplatz 6 und wir schaffen gar nichts mehr. Also so ist es nicht, ich glaube, das ist dann so ein bisschen die Euphorie, die halt so drumherum vielleicht herrscht oder halt auch nicht. Was ja auch absolut verständlich ist. Ich glaube, wenn ich Fan wäre und ich würde da im Stadion sitzen und würde dann denken, warum spielt er den Pass jetzt so und nicht so und so. Also kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen, aber ist immer noch mal was anderes, wenn man auf dem Platz steht und das Ganze dann irgendwie ja selbst entscheiden muss.
Ist vielleicht auch der Unterschied, der dich als Leistungssportler von den anderen unterscheidet, weil du schaffst es dann im Moment da zu sein und auf dem Platz ja Leistung zu bringen und dich nicht verrückt machen zu lassen von irgendwelchen Tabellen.
Ich versuch's.
Du versuchst. Gucken wir weiter. Dann war nämlich wieder mal Krise in Köln. 5-1 Klatsche in Darmstadt und eine 1-2 Niederlage gegen Paderborn, auch extremst unglücklich in meiner Erinnerung. Nimm uns mal mit. Wir haben ein paar Stationen von dir angerissen. Ist das in Köln nochmal besonders emotional, dass es auch mit den Gefühlen mal schnell zwischen Europa und vierter Liga schwankt?
Ja, ist schon enorm, muss man schon auch ehrlich sein. Aber ich glaube, das macht auch einfach dieses Zusammenspiel aus. Also egal, wie positiv verrückt ein Fan ist, der denkt, jawohl, nächstes Jahr, wenn wir jetzt hochkommen, wir spielen wieder in der Champions League oder wir verlieren am Anfang 2 Spiele und wir sind wieder abgestiegen. Das macht einfach das Zusammenspiel aus. Also das ist der Club, das ist die Mannschaft, das ist aber auch genauso die Stadt und der Verein einfach. Also alles zusammen, das muss man so erlebt haben und das gehört auch so zusammen. Also von daher, das will ich auch gar nicht missen, um Gottes Willen. Und verstehen kann man das Ganze natürlich trotzdem auch. Also wie gesagt, wenn ich selbst Fan wäre, dann würde ich gewisse Themen auch anders sehen. Und ja, ist halt einfach als Spieler oder als ausführende Kraft, dann hat man ein bisschen mehr Hintergrundinfos, ein bisschen mehr Input und kann dann gewisse Themen auch anders einschätzen.
Dann war wieder Champions League angesagt in Köln, mit einem Wendepunkt, wie ich finde, kann man ziemlich gut benennen, vergangene Saison, nicht nur für den Verein, für die erste Mannschaft, sondern auch für dich. Mit dem Pokalspiel gegen Kiel wurdest du dann wieder zur Nummer 1. Gerade bei dem Spiel war ja zumindest in der Außenkommunikation so, dass es erstmal nur für das Pokalspiel sein soll. War das für dich nochmal eine besondere Drucksituation zu denken, boah, ich muss jetzt hier liefern oder das ist meine Chance, wieder ins erste Glied zu rücken? Oder kannst du das auch leistungssportlermäßig abschalten und hast einfach dein Ding gemacht?
Schon schwer. Aber das meinte ich halt vorhin schon eingangs, wenn du versuchst, stetig einfach bei deiner Leistung zu bleiben im Training, auch wenn es nicht einfach ist, weil Spielminuten im Spiel sind nochmal was ganz anderes, um dein Level zu halten oder hochzuhalten. Einfach versuchen, da zu sein, wenn du halt gebraucht wirst. So. Und natürlich brauche ich nicht drum rumreden. Es ist nicht so gut gelaufen. Wir haben dann irgendwo ein Stück weit in einer kleinen vermeintlichen Krise gestocken und dann kommst du ins Tor, bekommst die Möglichkeit. Dir wird natürlich nicht gesagt, ja, du hältst jetzt gut und dann spielst du am Wochenende in der Liga, sondern es geht dann halt einfach darum, sieh zu, dass du deine Leistung bringst. Und wenn du die Chance dann bekommst, dann musst du halt schauen, dass es auch stimmt. Und das war nicht nur ich alleine, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es war natürlich auch ein Zusammenspiel aus der Mannschaft, was mir enorm geholfen hat. Ich meine, wir haben Erstligisten in dem Moment, ich glaube, 3-0 einfach 3-0, ja. Weggehauen. Und das spricht für sich. Und deswegen dahingehend ist das nicht nur meine Leistung gewesen, sondern auch einfach das der Mannschaft und des Systemwechsels und einfach diesen Stellschrauben, die es irgendwo in dem Moment gebraucht hat. Und es hat gefruchtet.
Nochmal auf die ersten Wochen geblickt. Jonas Obig war dann entsprechend die Nummer 1. Kölner Torwarttalent, der hier hochgezogen wurde nach zwei Leihstationen, ist dann zur Nummer 1 ernannt worden. Mal ganz offen gefragt, kann man das als Konkurrent auch ein Stück weit verstehen, dass der Verein dann sagt, wir geben dem mal die Chance? Wie sehr bist du abgefuckt darüber? Wie geht man mit der Situation um?
Also natürlich ist es ein Teamsport, aber grundsätzlich guckt ihr dann trotzdem wieder ein Stück weit nur ein bisschen auf sich und sagt dann halt, ey, ich will natürlich auch spielen. Das ist ja ganz klar. Und für mich war die Situation halt so, dass ich das Gefühl hatte, vielleicht würde ich es aus Vereinssicht, man muss das halt auch aus verschiedenen Perspektiven dann sehen, wenn ich das aus Vereinssicht sehen würde, würde ich wahrscheinlich sogar sagen, ey, vielleicht hätte ich es auch so gemacht. Aber es geht dann halt einfach um die Kommunikation. Und dann ist es halt für mich persönlich dann irgendwo ein Rückschritt gewesen, ist ja klar. Du spielst Bundesliga, du hast eine sehr gute Saison gespielt oder davor eine sehr gute Saison gespielt.
Muss man auch erwähnen, trotz Abstieg, dass du ja echt der Rückhalt warst und du überhaupt noch bis zum letzten Spieltag die Möglichkeit erhalten hast, drin zu bleiben. Ne?
Ja, und dann wirst du halt so vom Kopf getroffen und denkst dir halt so, ja gut, okay, schöne Liebelei jetzt gewesen, aber was mache ich denn jetzt? Und dann geht es natürlich für mich, das habe ich auch vorhin schon gesagt, für mich ging es nicht darum zu sagen, ey, zweite Liga, ich will jetzt weg oder ähnliches, was dann natürlich geschrieben wird und was dann natürlich auch überall, ne? Aber das ist halt die Medienwirtschaft aktuell, das ist halt einfach so. Damit muss man umgehen lernen. Aber ja, für mich persönlich ist es dann halt einfach sehr unglücklich und unzufrieden gewesen. Und das ist das, was ich meinte. Du versuchst dann halt natürlich bei dir zu bleiben, und guckst, dass es dann irgendwie dann doch irgendwie läuft. Aber die ersten 10 Spieltage hatte ich schon mehr als zu knabbern, muss ich sagen.
Aber hast du dich professionell verhalten, hast vor allen Dingen dann den Weg zurückgefunden mit dem Wendepunkt gegen Kiel. Und ab dann hat ja auch Trainer Struber gesagt, der ist jetzt meine Nummer 1. Erst einmal, deckte sich denn, weil du es eben schon mal angerissen hast, dein Gefühl, wir müssen vielleicht mal in der Taktik umstellen, weil es war ja wirklich Hurra-Fußball, hat richtig Spaß gemacht, auch zu gucken, muss man sagen. Mhm. Und es war auch gut gespielt, aber zu viel Gegentore und dadurch zu wenig Punkte geholt. Also hast du da dem Trainer zugestimmt, hast gesagt, hey, lass uns mal wieder ein bisschen kompakter sein und dann lieber abgewichst 1-0 gewinnen.
Am Ende haben wir so die Meisterschaft jetzt geholt. Also wenn ich mir überlege, die Phase, die dann kam, waren ja, glaube ich, noch 7 Ligaspiele und wir haben, keine Ahnung, 6-mal zu 0 gespielt, 1-0 oder ähnliches, oder 7-mal, glaube ich, sogar zu 0 gespielt, dann das ist halt dann das, was du brauchst, um einfach die Punkte einzufahren, weil du brauchst am Ende Punkte und nicht unbedingt nur Tore. Wenn ich mir überlege, wie geil das Spiel zu Hause war gegen Karlsruhe, du spielst dann am Ende 4-4. Du hast irgendwie 3-1 und 4-2 vorne gelegen und das alles in der ersten Halbzeit, dann gehst du in die Kabine, ja geil. Am Ende, also, das ist ja dann nicht der Fußball, den du spielen möchtest, um dann irgendwo deine Punkte auch mitzunehmen. Also klar würde das, wenn das irgendwie im Einklang funktionieren würde, ja, aber es ging halt einfach nicht. Und das hat man gemerkt, das hat man auch in Darmstadt dann gemerkt. Vorne drauf, die haben 2 Pässe drumherum gespielt und waren direkt vorm Tor. Also das ist halt dann schwierig, irgendwie in Einklang zu bringen. Und dementsprechend war das in der Situation schon das Richtige auf jeden Fall, ja.
Hat das was mit deinem Charakter gemacht, dass wir jetzt vom Hurra-Fußballer die Schweine und wir gewinnen das hier 1-0 mit unserer Qualität und haben dann festes Vertrauen. Macht das was mit dir als Charaktereigenschaft?
Ja, nee, in der Hinsicht nicht. Aber es ist natürlich schon so, ich glaube, nach das hatten wir auch in der Abstiegssaison, wenn ich das so sagen darf, wenn du viele Spiele hast oder gemacht hast oder eine gewisse Anzahl und dann merkst du, okay, du hast relativ guten Fußball gespielt, aber die Ergebnisse bleiben aus, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, so, ja, jetzt müssen wir halt dreckig gewinnen. Wir müssen halt, und wenn es ein scheiß 1-0 ist, ja, und dann haben wir uns das natürlich auch wieder gesagt und am Ende haben wir die Dinger aber wirklich 1-0 gezogen. Also wenn ich mir überlege, die vier Auswärtsspiele, die haben wir alle 1-0 gewonnen. Ja, war halt trotzdem einfach dann geil. Egal wie, ob du am Ende in Kaiserslautern stehst, hast kein cooles Spiel gemacht, bist viel hinterhergelaufen, die haben auch viele Chancen gehabt und du hast am Ende dann trotzdem auch einfach das 1-0 gezogen. Darauf kommt es an am Ende.
Perfekte Überleitung. Also ich fasse nochmal zusammen. 8 Siege, ein Unentschieden. DFB-Pokalsieg gegen Hertha BSC Berlin zu Hause auch 1-0 in der 120. Minute, kurz vor Schluss. Also dreckig kann man da, glaube ich, als Titel drüber schreiben. Ja. Und dann für mich auch eins der Saison-Highlights, das Spiel auf dem Betzenberg. 1. FC Kaiserslautern, gute Mannschaft, auch unbequeme Mannschaft, die da ja nachweislich auch bis Saisonende oben mitgespielt haben. Und dann so ein bisschen Reifeprüfung, okay, wie dreckig und wie eigentlich erfolgreich sind wir. Wie hast du es wahrgenommen? Wie war das Einlaufen und wie war der du hast das Spiel, den Spielverlauf schon kurz angerissen, deswegen lass uns erstmal vorher reingehen. Wie war es für dich, in Lautern aufzulaufen und zu wissen, okay, heute können wir auch die Herbstmeisterschaft klar machen?
Kaiserslautern hat, schon immer irgendwie ein Stück weit eine besondere Bindung, weil meine Frau von dort kommt. Das heißt, da sind normalerweise immer ein paar mehr Leute auch im Stadion. Das heißt, man ist dann irgendwo ein Stück weit auch mehr gepusht noch. Und trotzdem hast du im Hinterkopf, dass Kaiserslautern dieses Jahr eine qualitativ sehr gute Mannschaft war. Die waren davor im Pokalfinale, die haben sich gefunden, haben eine gute Qualität auf dem Platz. Du wusstest einfach, das hast du gerade schon gesagt, das wird eine Reifeprüfung, weil die sind einfach eklig. Die sind eklig im Zweikampf, die treten auch drauf, die sind am Labern, die machen nur den Scheiß. Und das war das, wo ich dann auch vorwegnehmen kann. Kurz vor Ende der Saison habe ich dann auch einfach nur gehofft, hoffentlich kommt es nicht im letzten Spiel drauf an. Weil du weißt einfach, Kaiserslautern, wir haben es am Ende halt richtig geil gemacht jetzt. Aber das war so kurz vorm Winter, war das so, okay, ey, wir sind selbstbewusst, wir haben unsere Punkte eingefahren, wir können da schon bestehen auf jeden Fall, aber es wird nicht einfach, weil die robust sind, was ich alles gerade gesagt habe. Und dementsprechend natürlich trotzdem Gänsehaut, bei so einem Traditionsverein dort einzulaufen, zu sehen, linke Schulter, geil, unsere sind wieder komplett am Start und sind da, sie sind hinter uns. Das ist einfach ein Gefühl dafür willst du spielen. Also das ist Weltklasse.
Das ist eine perfekte Gelegenheit für mich, zwischenzugrätschen in Form, in Position unserer Fans. Wir haben denen bei Instagram die Möglichkeit gegeben, auch Fragen zu stellen für die Folge heute. Okay. Und Millip78 hat gefragt, hast du als Torwart lieber die Fans im Rücken oder vor dir im Sichtfeld? Weil du gerade sagtest, hey,
ach so.
Ja, rechte Schulter hinter dir.
Nee, ich glaube trotzdem, also ich stehe gerne vor der Süd, anstatt auf die Süd zu gucken. Also klar, wenn ich jetzt eine Choreo sehe oder so, dann natürlich gerne von der anderen Seite, weil ich habe die eine oder andere schon gar nicht so richtig wahrnehmen können, weil sie hinter mir passiert ist. Aber was Lärm, was die ganzen Gesänge und so angeht, ist das schon geiler, wenn die im Rücken sind auf jeden Fall. Ja.
Hast du einen Lieblingsfangesang? Außer Marvin Schwäbe.
Boah, ich muss sagen, es gibt viele. Es gibt wirklich viele, die einfach von der Melodie, vom Takt, ich bin ehrlich, hundertprozentig die Texte so zusammenkriege ich sie auch noch nicht, aber es sind schon sehr, sehr viele richtig geile. Ja.
Du bist ja auch beschäftigt beim Spiel da. Ja. Muss ich.
Tunnelblick.
Scheiße, Tor kassiert. Herr Schwäbe, woran hat es heute gelegen? Ja, ich habe echt versucht herauszufinden, was die Süd da gesungen hat. Das wäre schwierig.
Ja, stimmt.
Er hätte die Mannschaft der ersten 5 Spieltage in Betzenberg, in Lautern auf dem Betzenberg auch bestanden, so wie ihr es dann getan habt?
Das ist natürlich eine unangenehme Frage. vom Prinzip her hat sich qualitativ ja nicht großartig was getan. Also natürlich, wir haben 2-3 Spieler getauscht und eine Systemumstellung gehabt. Ich glaube, dass das so ein bisschen einfach mit der Hauptgrund war. Und ob das jetzt dann gelangt hätte oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, es hätte auch ein 4-4-Spiel geben können am Ende vielleicht. Aber war schon gut, dass so gelaufen ist, wie es war.
Ihr habt in Sachen Dreckigkeit auf jeden Fall mithalten können.
Ja.
Das ist die Hauptsache. So, und dann gehst du in eine Winterpause schon entspannter als dann in der Saison zuvor, wo man eher weiß, gibt noch. Also man hängt unten drin. So, das ist schon ein anderes Mindset, denke ich.
Anderes Mindset, aber vom Prinzip her, also es reden ja immer viel über Druck und über Anforderungen oder Ambitionen. Klar, wenn du im Winter dastehst, macht's was mit deinem Kopf, wenn du sagst, ey Scheiße, da kommt jetzt was auf uns zu und wir müssen irgendwie versuchen, noch ein paar Punkte zu holen, um nicht abzusteigen. Oder du stehst dann halt da und hast aber trotzdem auch den Druck zu sagen, ey, ich will da oben bleiben und egal was passiert, wir wollen die Spiele genauso wieder einfahren. Und dann kommst du zurück und guckst halt, du weißt ja auch nicht, auf welchem Level du bist oder die anderen sind, aber du willst ja was gewinnen. Und das ist ja egal in welcher Hinsicht, hast du den Druck ja trotzdem. Also klar, wenn du oben stehst, ist es einfacher als unten, aber vom Prinzip her ist der Druck immer da.
Verstehe. Hoffentlich trotzdem dann schönen Urlaub gehabt in der Winterpause. Ist ja dann doch auch immer recht kurz, ne? Ich bewundere da ja immer die Premier League, um kurz abzuschweifen, die dann direkt Boxing Day, zweiter Weihnachtsfeiertag, da geht's weiter. Bist du da froh, dann in Deutschland zu sein? Oder
ich bin ganz froh, das zu gucken. da bist du dann wirklich irgendwie im Urlaub oder bist irgendwo, keine Ahnung, Weihnachtsessen, was weiß ich nicht. Und dann denkst du so, oh, die spielen ja schon wieder, was würde ich denn jetzt machen? Aber grundsätzlich, ich glaube, dieses Jahr wird es ja auch nochmal weniger. Wir haben ja das erste Spiel dann irgendwie schon am 9. Januar oder was weiß ich nicht, so irgendwie darum. Also es wird nochmal kürzer, sehr wahrscheinlich. Da passiert nicht viel in der Winterpause. Nee, da haben wir ein paar Läufe und dann ein bisschen die Beine noch hochlegen und dann war's das.
Fällt es aber schon leichter, wenn man sich in einen Rausch gespielt hat und mit 8 Siegen im Rücken aus 9 Spielen ins nächste Spiel geht?
Ja, wobei man trotzdem das Gefühl hat, es hätte vielleicht auch lieber einfach so weitergehen können. Also lieber hätte ich noch 3-4 Spiele mehr gemacht und vielleicht wieder 1-0 gewonnen, als die Pause gehabt zu haben und dann zu gucken, wo steht man.
Verstehe. Frank Almstedt, unser Zeugwart, hat sich auch nicht nehmen lassen, eine Frage zu stellen. Per Instagram. Per Fan-Aufforderung.
Okay.
Der wollte wissen, er müsse es eigentlich am besten wissen. Aber
ja, der will mich jetzt bestimmt nur ein bisschen kitzeln.
Ja, es ist eine nette Frage, ob du ein Ritual vorm Spiel hast.
Ja, das weiß er ja wahrscheinlich selbst. Er will nur gucken, ob ich das ja auch hinkriege oder nicht. Ja, jeder hat seine Macken, glaube ich. Die eine oder andere ist auch bei mir, hat sich da eingeschlichen. Ja, keine Ahnung. Also ich ziehe mich komplett aus und nochmal an, ist eh klar. Ich ziehe als erstes meinen linken Schuh, dann meinen rechten an.
Sag mal ganz kurz, ihr kommt ja mit dem Bus an.
Ja.
Ach und so, dann
ja, gut, okay.
Ist typischerweise erst Platzbegehung, ne?
Ja, aber ja, das ist schon das erste Ritual. Das habe ich schon übergangen, weil das nicht mehr so drin ist. Ich versuche immer als erstes aus dem Bus auszusteigen. Also was die Spiele angeht. Ich bin da direkt hinten dran und muss so direkt raus.
Eins auf dem Rücken, eins aus dem Bus.
Ja, so nicht, aber ja.
Ja. Okay, und Platzbegehung ist nicht. Aber schon, machst du nie, ne?
Also mittlerweile mit 30 habe ich dann auch irgendwie die Stadion schon gesehen. Einzig ist dann, dass ich nochmal frage, wie sieht der Platz aus? Ist er gut, ist er nicht gut? Und dann war's das. Für mich ändert sich dann nicht viel.
Wie wäre es jetzt, sagen wir mal, wir kommen in den nächsten 3 Jahren in die Champions League, konjunktiv, und laufen im Camp Nou auf?
Dann gehe ich nochmal raus.
Da würdest du dir das schon nochmal anschauen.
Doch, glaube ich schon. Ja, ist dann nochmal ein anderes Feeling. Ich glaube, dann ist man vielleicht auch ein bisschen früher im Stadion, habe ich auch ein bisschen mehr Zeit. Wir Torhüter gehen ja früher raus. Manchmal brauche ich auch ein bisschen länger. Deswegen, aber ich glaube, die Zeit würde ich mir dann schon nochmal nehmen.
Weil du weil wir in der Routine sind am Spieltag, du hast ja auch echt ein bisschen mehr anzuziehen und vorzubereiten als die anderen Spieler. Willst du uns da einmal kurz reinholen? Was ist das außer Schuhe und Handschuhe? Was gehört da noch alles zum Equipment eines Torhüters?
Gut, kommt immer drauf an, ob man noch Wehwehchen hat oder nicht. Da muss man nochmal beim Physio einkehren. Ansonsten natürlich Aktivierung, sein Prozedere da abspulen einmal. Dann kommt man ja so ein bisschen auch auf Touren und ins Feeling dann nochmal. Das passiert bei mir tatsächlich schon, wenn ich so ein bisschen ins Stadion reinfahre mit dem Bus. Aber wenn ich dann mich umgezogen habe, ready bin und mich auf die Blackroll setze und dann meine Übungen mache, dann fängt schon richtig an, ja. Und wenn ich dann zum Aufwärmen natürlich rausgehe, ist nochmal was ganz anderes, ins Stadion einlaufe. Aber ja, das sind so die Prozedere. Natürlich habe ich dann, bevor ich zum Aufwärmen rausgehe, habe ich dann auch nochmal so einen kleinen Tick, dass ich mir immer noch mal einen Ball schnappe, noch mal ein bisschen hochhalte. Ich glaube, das hat man auch auf dem einen oder anderen Video schon gesehen.
Definitiv.
Ja, das sind so Dinge, die ich dann irgendwie drin habe. Und dann, wenn es funktioniert hat, funktioniert es.
Bei welchem Spiel, vielleicht auch schon vorweggenommen, war der Puls am höchsten vergangene Saison?
Ich glaube trotzdem Leverkusen.
Dann lass uns schnell zum Leverkusen-Spiel kommen. Da wurde mir nämlich letzte Saison fast ein bisschen zu wenig drüber gesprochen, auch wenn es natürlich eine schmerzliche Niederlage war. Wir gehen zurück in die Rückrunde. Dann gab es nach diesem Run erstmal eine Auftaktniederlage beim HSV. Dann aber wiederum Siege gegen Elversberg und Braunschweig. Gerade Elversberg vielleicht auch schon mal der erste Fingerzeig. Ey, da haben wir uns in der Hinrunde schwer getan. Dieses Mal souverän gewonnen. Und das war ja wirklich in dieser Saison kurios. Und das zeichnete sich eigentlich ab da schon ab, dass ihr mit dem HSV oben standet. Mhm. Aber gefühlt der Rest der Liga auch. Also bis Platz 10 war da alles in Schlagdistanz. Auch da wieder die Frage, wir haben eben verglichen, du als Spieler, wir als Fan oder Mitarbeiter. Hast du auch in der Kabine auf die Kicker-App geguckt und gesagt, ey, Kainzi, sag mal, was ist hier eigentlich los in dieser zweiten Liga?
Ja, doch, haben wir auch gemacht, definitiv. Also ich glaube, es war ja kurz vorm Ende, war das schon enorm, dass du gesehen hast, von Platz 1 bis 10 waren es 3 Punkte oder was, irgendwie so in die Richtung. Da darfst du dir keinen Fehler erlauben, ne? Das ist, glaube ich, so, das ist der Main Point eigentlich. Also du denkst dir halt, ey, wenn du einmal verlierst, zweimal verlierst, klar, du kannst abrutschen, aber so sollst du ja nicht denken, so denkst du auch nicht. Aber es sind natürlich immer so Variablen, worüber du mal sprichst, auch in der Kabine, aber das wird jetzt niemanden groß beschäftigen. Aber am Ende ist es natürlich schon so, dass du sagst, ey, Hamburg war wieder scheiße, aber danach hast du halt dann einfach wieder abgeliefert. Und das heißt, du gehst dann auch mit einem guten Gefühl, gehst du dann zum Beispiel ins Pokalspiel rein. Auch wenn Braunschweig vorher jetzt auch nicht überzeugend war.
Kommen wir auf Leverkusen. Absoluter Underdog. Oder würdest du so, denkst du da vielleicht sogar anders als Profi? Ich sag jetzt Underdog, du sagst, hey, ja. Das Spiel hat 90 Minuten, der Ball ist rund.
Ja. Schön wär's. Was hat man im Kopf? Ich glaube trotzdem auch einfach, was Leverkusen schon gezeigt hat, auch gegen uns in dem Jahr davor, wo sie uns an die Wand gespielt haben mit ihrer Qualität.
Ja, die sind ungeschlagen deutscher Meister geworden.
Ja, ne? Du bist dann da hingefahren und dachtest dir so, wir haben richtig Bock, die zu ärgern. Also wir haben richtig Bock, dazwischen zu grätschen. Wir haben richtig Bock, denen auf den Sack zu gehen. Und wenn wir palabern müssen und wenn wir uns hinten reinstellen müssen, ist es scheißegal. Hauptsache, wir gucken, dass wir denen richtig wehtun. Im Sinne von, wir versuchen das so lang wie möglich einfach auszuhalten und mit irgendeinem Lucky Punch dann das Ding zu gewinnen oder so. Dass der Spielverlauf, so wie er verlaufen ist, in der ersten Halbzeit oder auch kurz nach der zweiten Halbzeit, also es war ja wie im Traum, muss ich sagen. Ich hatte da hinten Gänsehaut, ich gucke da, wie wir jubeln vor unseren Fans und ich denke mir so, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Ja, und dann kommt es, wie es Leverkusen irgendwie geschafft hat, Meister zu werden. In der letzten Minute Nachspielzeit da den Ausgleich dann noch zu schaffen. Ja, das war irgendwie so das Leverkusen-Ding am Ende. Aber es fühlt sich enorm schwer an, das zu sagen, aber es war trotzdem einfach ein unfassbar geiles Spiel. Mit dem falschen Ausgang.
Auch unglücklich, wie gesagt, in 90 plus 8 den Ausgleich zu kassieren mit der letzten Aktion des Spiels. Dann haben wir ja leider noch das 3:2 kassiert, wiederum dann den 3:3 Ausgleich gemacht. Absolut. Durch unseren Imad, das dann per Videoassistent minimalst wieder zurückgenommen wurde.
Ja, das hat wehgetan, ehrlich.
Ich will gar nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn wir da weitergekommen wären. Und unabhängig davon, dass du den deutschen Meister schlägst und ja, den Liga-höheren Rhein-Rivalen, wäre das auch einfach das Halbfinale gewesen, was viele Kölner noch gar nicht gesehen haben oder seit Jahren, Jahren nicht mehr. Da habe ich fast noch mehr Gänsehaut bekommen bei dem Gedanken, wir könnten jetzt einfach im Halbfinale stehen.
Ja, ja. Für mich war es das erste Mal im Viertelfinale schon. Aber ja, sowas wie Halbfinale, Finale will ich auch erleben. Also, es hat geschmerzt, definitiv.
Aber trotzdem ein geiles Spiel. Ich glaube, da geht jeder mit. Ja. Und ich habe vor Augen eine Instagram-Story eines guten Freundes, der danach die Leinwand, also sprich die Ergebnistafel gepostet hat und dann diesen Emoji, wo die Fingerspitzen so 1 Zentimeter voneinander wechseln, einfach nur, ja, weil jeder wusste, es war so knapp.
Ja. Und ja, schade. Das ist halt, und dann denkst du ja, gut, dann stehst du vielleicht im Halbfinale und dann, wenn du das los siehst, dann hättest du gegen Bielefeld vielleicht gespielt, dann hättest du auch eine gute Möglichkeit gehabt. Ich meine, klar, die haben Leverkusen dann auch geschlagen, aber gegen den vermeintlichen, dann wären wir der, also die wären der Underdog gewesen und wir hätten natürlich irgendwie die Liga höher gespielt, aber
ja. Ihr wart dann dreckiger, also ihr hättet Bielefeld geschlagen.
Ja, ja, und dann hätten wir im Finale gestanden.
Eines Tages mal nach Berlin, das... Davon träumen wir alle.
Ja, auf jeden Fall.
Das kriegen wir noch hin. Aber wie geht man dann aus einem Spiel raus, dann auch in die nächste Trainingswoche und dann auch wieder in den Liga-Alltag? Ich meine, dann ich glaub, 4 Tage später geht es dann ja auch schon wieder gegen den nächsten Zweitligagegner und in die harte Liga-Realität, ne?
Es war insofern angenehm, weil was ich gerade meinte mit, hey, wir können uns nichts vorwerfen. Wir haben ein richtig geiles Spiel gezeigt. Wir haben gegen den Meister richtig gut gespielt, wir haben 2-0 vorne gelegen, das sind so die Themen, die du dann einfach dir so vor Augen halten musst und nicht, ja, scheiße, wir haben dann doch alles aus der Hand gegeben oder ähnliches, so. Es war einfach ein richtig geiles Spiel und das lässt sich schneller abhaken, als wenn du von denen jetzt irgendwie auf die Fresse gekriegt hättest. Jetzt, also, wenn's schlecht läuft, kannst du auch dort, und das hat jetzt nichts mit uns zu tun oder so, kannst du dort einfach mal 4-5-0 unter die Haube kommen und dann denkst dir so, ja, scheiße, ist okay, aber das kannst du natürlich nicht so schnell abhaken wie so ein Spiel, finde ich persönlich.
Ja.
Manche
ja.
denken anders drüber, kann ich auch nachvollziehen und verstehen, weil man dann doch so nah dran war, aber ich denke mir immer, wenn du ein geiles Spiel gemacht hast, dann lässt sich das besser abhaken, als wenn du sagst, ey, wir haben nur Fehler gemacht.
Ich hatte auch den Eindruck, Köln hat wieder das Selbstbewusstsein zu sagen, ey, wir können da mithalten und wir können auch mit dieser Mannschaft aufsteigen und genau. in der ersten Liga ja. mithalten. Dann haben wir wieder im Schnelldurchlauf wieder so ein bisschen Achterbahnfahrt. Ja, 1-0 Sieg gegen Schalke, wieder daheim, auch dreckig ja. gewonnen. Dann gab es 3-0 in Magdeburg. Das war dann eher eins der unbequemeren Sorte. Fortuna Düsseldorf, auch schon angesprochen, in der 90. dann noch unglücklichsten Ausgleich kassiert. 1-0 Niederlage gegen Karlsruhe. 0-1 Sieg in Ulm. Wie soll es anders sein? Ja, ne? 0-1. Ja. Also das ging schon dann noch mit 2 weiteren Siegen und einem Unentschieden wirklich auf und ab. Ich wusste damals nicht so richtig, was soll ich eigentlich von dem Saisonverlauf bisher halten? Mhm, wie ging es dir?
Schwierig. Also ich muss sagen, das war auch genau die Phase, die hast du perfekt rausgesucht. Die am schwierigsten war, das Ganze einzuordnen, weil ich finde, wie du sagst, wir haben ein richtig geiles Spiel gemacht. Dann gewinnst du nochmal gegen Schalke. Dann kriegst du da auf die Fresse, und dann spielst du in Karlsruhe ein Spiel, wo ich sage, ey, da hat's irgendwie an allem gefehlt, es war auch nichts. So, dann hast du das dann irgendwie, also es waren, da gehst du raus aus dem Spiel von Karlsruhe und denkst dir so, ja, wie sollen wir denn jetzt nächste Woche gewinnen? Du stehst zwar irgendwie noch da oben und du bist irgendwie mit an der Spitze und denkst dir dann aber so, wir haben das Fußballspielen verlernt. Also was ist denn jetzt los? Kann doch nicht sein, dass wir die Spiele so gerade uns einen abzittern und so mit einem Gefühl aus dem Spiel rausgehen wie, ja, was machen wir denn eigentlich falsch? Also woran liegt's denn, dass wir jetzt gerade die Phase von kurz vorm Winter nicht einfach jetzt hier wieder hervorholen? Klar sind die Gegner jetzt auch keine schlechten gewesen. Ne? Ich meine, Düsseldorf hat oben mitgespielt, Magdeburg hat oben mitgespielt, Karlsruhe auch lange Zeit. Da waren jetzt keine Truppen, wo du sagst, naja gut, da musst du drüber laufen. So, ne? Aber es war schon eine Phase, die extremst schwer war, weil du es nicht einschätzen konntest, wie geht's jetzt weiter? Im Sinne von, wir haben die Qualität, wir haben auch eigentlich die Ausrichtung, aber irgendwas kriegen wir nicht auf die Platte. Und das war der Moment oder das Momentum, wo ich persönlich auch zu Hause gesessen habe und habe gesagt, scheiße, ich weiß jetzt gerade nicht, was wir anpacken können. Natürlich versuchst du gerade als Führungsspieler mit, versuchst du die Jungs mit ins Boot zu nehmen, versuchst hier und da Gespräche zu führen, versuchst aber auch mal auf den Tisch zu hauen, versuchst aber auf der anderen Seite auch zu sagen, ey, ist nichts passiert. Wir stehen immer noch da oben, wir haben immer noch die Chance und ich glaube, das ist halt das, was man in so Momenten braucht, einfach diese Positivität zu sagen, ey, wir können das. Und nur weil wir es jetzt 3 Spiele nicht hingekriegt haben, heißt das nichts. Wir haben immer noch, was weiß ich nicht, wie viele Spiele vor uns, so und so viele Spiele oder Punkte offen. Wir schaffen das. Und das war, ich glaube, ab danach ging es ja dann auch wieder ein bisschen bergauf.
Definitiv. Mich interessiert jetzt nochmal in so einer Phase, wo ja auch nicht absolute Krise herrscht. Das heißt, es ist jetzt keine Zeit für eine Krisenstimmung, aber irgendwie so richtig die Zufriedenheit ist auch nicht da. Was habt ihr konkret gemacht?
Gespräche geführt.
Wie sieht das dann aus? In der Kabine nach dem Training oder hat man gesagt, komm, wir setzen uns mal in den Konferenzraum im Mannschaftsrat?
Beides. Beides, wenn nicht, haben wir uns sogar, ich glaube auch der Trainer hat uns einmal mit zusammengenommen, dass wir uns alle zusammen hingesetzt haben und wir nochmal über uns gesprochen hatten. Da kommt dann alles so ein bisschen zusammen. Ne? Also das ist auch gut, das ist dann auch notwendig in den Momenten, wenn du das die ganze Saison machst, ist das natürlich, dann flacht das irgendwann ab und dann denkst du so, gut, was machen wir jetzt hier eigentlich? Über was wollen wir jetzt nochmal reden? Aber
Jour fix, einmal die Woche, ja, Krisensitzung.
Ja, nee, aber ich glaube, wir haben da echt ein gutes Mittel gefunden, auch einfach eine offene und ehrliche Kommunikation irgendwie an den Tag zu legen, weil es bringt ja nichts, dass du nur sagst, ja, du hast den Ball richtig gut gespielt, aber wenn du jetzt einen falsch oder schlecht spielst, sagst du nix oder haust nur drauf, das geht ja auch nicht. Und ich glaube, dass wir das in der Phase für uns auch einfach gelernt haben, wie wir miteinander umzugehen haben, um dass wir solche Dinge so ein bisschen ansprechen können oder halt dann auch einfach wegschieben können, ja.
Was ist dann ein konkretes Gesprächsthema? Geht es da um Einstellungen oder was sind so die Fragen, die du stellst? Geht es darum, sich fußballerisch, taktisch, fachlich zu kritisieren oder worum geht's da so? Was sind konkret die Sätze und Fragen?
Es geht um viele Themen. Auf der einen Seite weißt du natürlich auch dann irgendwann nach ein paar Jahren, wie hast du wen anzupacken? Wie kommt der ein oder andere morgens schon zum Frühstück? Da siehst du auch schon, war irgendwas oder ist nichts oder keine Ahnung, was da los ist. Das sind dann halt so Kleinigkeiten, wo dir auffallen, wo du dann halt einfach mal sagst, entweder legst du den Finger in die Wunde oder fragst halt mal nach oder wie auch immer. Natürlich ist das oder fällt es ein bisschen runter, wenn Erfolg da ist, weil du dann halt so gewisse Themen halt nicht ansprichst, wenn dann irgendwann, dann fallen dir solche Kleinigkeiten auf, wenn es nicht läuft und dann sprichst du es an oder dann guckst du, dass mal wieder ein bisschen mehr Disziplin da ist oder dann guckst du mal, dass wieder ein bisschen besser aufgeräumt ist oder dann redest du halt im Prinzip darüber ein bisschen mehr taktischer, inwieweit wäre es nicht besser, wenn wir im Spielaufbau mal das machen, wie weit wäre es besser, wenn wir einen Offensivablauf haben, der dann vielleicht doch mal so aussieht oder lass uns auf den nächsten Gegner anders einstellen oder, also es gibt viele Themen, die dann auch mal einfach hervorgeholt werden, um das zu besprechen und vielleicht auch nochmal aufzuarbeiten, was man vielleicht nicht macht, wenn du 8 Spiele 1-0 gewonnen hast, so blöd gesagt.
Wann hat es letzte Saison mal gekracht?
Gekracht?
Gab's es auch?
Also es hat nach dem ein oder ja, nicht nur nach dem ein oder anderen Spiel gekracht. Also ich glaube, definitiv war Darmstadt so ein Thema, da hat es gekracht. Aber es gibt immer mal Momente, wo es mal ein bisschen lauter wird, aber wirklich richtig krachen. Ja, schwierig. Also Darmstadt auf jeden Fall. Es gab auch das ein oder andere Spiel in der Rückrunde, wo, wie schon gesagt, wo wir unzufrieden waren, einfach mit wie wir gespielt haben, auch einfach. Oder wie wir aufgetreten sind in manchen Spielen. Und dann denkst du halt einfach, okay, da muss jetzt mal laut werden, da muss jetzt mal was angesprochen werden.
Das ist ja das Faszinierende, nicht nur beim Fußball, sondern im Sport allgemein, dass es irgendwie im Erfolg, ist das wie ein Flow, da läuft's, da wird gar nicht so viel hinterfragt. Und wenn es nicht läuft, dann gibt's so viele Stellschrauben. Und ja, oftmals ja auch, deswegen frage ich auch so konkret, oft weiß man nicht, woran hat es jetzt genau gelegen. Ne?
Ist auch, weil es einfach eine Aneinanderkettung ist von vielen Themen. Wenn es läuft, dann lässt der eine mal seine Wasserflasche da stehen. Dann sagt auch keiner was. Und dann irgendwann sagst du aber, ey, sieh zu, dass die jetzt wegräumen. So, das sind halt so gewisse Themen, das kann man nicht erklären. Ja. Das weiß man, wenn man irgendwie in der Mannschaft mal gespielt oder irgendwas an Sport ausgeübt hat oder was weiß ich nicht. Dann merkst du einfach so, dieses Zusammenspiel ändert sich dann ein Stück weit, was jetzt nicht heißt, dass es besser oder schlechter wird, sondern es wird halt einfach anders.
Dann vielleicht nochmal, um den Fußball gegenüber den anderen Sportarten herauszuheben, ist es, dass so wenig Punkte erzielt werden, also in dem Fall Tore, dass ja minimale Dinge entscheiden, ne? über Schicksale, über Saisonverläufe. Wer weiß, was passiert wäre, wenn gegen Düsseldorf nicht die im Hinspiel die Flanke hinten reingeschlagen wäre oder so. Ne? Das sind manchmal Zentimeter, die da entscheiden. Aber trotzdem ist es auch so, die Tabelle lügt nicht und am Ende, wie war das Zitat, am Ende kackt die Ente. Ja. Wir wollen wieder dann auf einen positiven Saisonabschluss schauen, beziehungsweise dann wurde es nochmal richtig düster. Ja. Das müssen wir kurz vorher einschieben.
Das war eigentlich schon.
Wo du nach Hannover reist, Riesen-Euphorie in Köln, 15.000 bis 20.000 weiß gekleidete Fans dabei.
Unfassbar geil.
Ja. Erzähl gerne, du grätschst direkt rein.
Ja, es tut mir leid, also
gerne.
Da kommen gefühlt, kommt da alles nochmal hoch, weil du dir denkst, ey, es ist, ich glaube, es war ein Sonntagmittag. Du willst den Fans dann was zurückgeben natürlich und du kommst da rausgelaufen. Du weißt ja, was los sein kann, weil du das ja über die Woche hinweg schon auch erfahren hast, wie viele Leute da kommen werden. Dann haben sie noch das Motto in Weiß gehabt. Und du guckst dann halt da hoch und du denkst dir so, ja gut, haben wir jetzt hier ein Heimspiel oder was ist jetzt hier eigentlich gerade los? Und dann läufst du da raus, dann hast du bist ja auch euphorisiert, dann hast du da 20.000 auswärts hinter dir stehen und du denkst dir so, geil. Jetzt lass uns anpacken, lass die wegklatschen und dann geht's wieder in eine ganz andere Richtung.
Mit auch dem Hintergrund, wenn ich da kurz reingehen darf, dass wenn wir das gewinnen, bereiten sich alle auf ein Aufstiegsspiel schon gegen Ringsburg zu Hause vor.
Richtig.
So ein bisschen, ne?
Richtig.
Das war auch nochmal gegeben.
Richtig. Und ich glaube, wir waren gut eingestellt. Wir hätten auch eigentlich von dem Spielsystem her, ja, nee, was sage ich gerade? Wir waren am Anfang, waren wir nicht so gut eingestellt oder wir wären gut eingestellt gewesen, haben es aber nicht ganz auf die Kette gekriegt und die Hannoveraner haben anders gespielt, als wir uns das ausgemalt hatten, glaube ich. Und dann hätten wir mittendrin einfach nochmal was umstellen sollen, haben wir dann auch getan, hat aber irgendwie nicht so ganz gefruchtet. Da haben wir uns irgendwie noch in die Halbzeit gerettet, obwohl Hannover da ein Stück weit die Oberhand hatte. Ja, dann kriegen wir nach der Halbzeit, glaube ich, die rote Karte von Packer.
55. so drumherum, glaube ich.
Was natürlich alles, was wir uns in der Halbzeit vorgenommen hatten, dann ein Stück weit einfach über den Haufen geworfen hat. Ist ja klar, bis ein Mann weniger und trotzdem haben wir dann ein Stück weit besser gespielt. Was dann irgendwie so für uns spricht wieder. Ja, und das, ich weiß gar nicht in welcher Minute, aber die machen dann natürlich das Tor.
Auch kurz danach.
Extrem bitter. Bremst dann natürlich die Euphorie. Du gehst dann wieder aus dem Spiel raus und denkst dir so, hey, es war alles angerichtet. Und dann denkst du auch, ey, wir hätten nächste Woche gegen Regensburg schon wieder, ne? Spielst gegen Tabellenletzten. Wird schon. Ja, vielleicht war das dann auch ein Stück weit der Fehler, aber haben wir uns mehr ausgemalt in der Phase, auch ganz klar.
Ja, geh aufs Regensburg-Spiel ein. 1:1 gegen das damals schon abgeschlagene Schlusslicht, Jan Regensburg. Boah, und dann war ja, also dann würde ich sagen, war die größte Krisenstimmung der Saison. Es fühlte sich noch düsterer an als der Abstieg sogar.
Mhm. Fandst du?
Ein Stück weit, ja.
Ja gut, ich fand, das war jetzt in der Mannschaft nicht so. Also
okay, klar. Aber also dann sage ich so, von den Rängen, Keller raus, Struber rausrufen, gab es bis dato in dem Ausmaße noch nicht.
Das stimmt. Ja, da gebe ich dir recht. Das hatte ich jetzt gerade so nicht mehr vor Augen, muss ich sagen. Also im Stadion, glaube ich, so mit der Stimmung her auf jeden Fall. Also bei uns intern war das jetzt nicht so das Thema. Mhm. Also klar, brauchen wir uns nicht vor Augen malen, dass du in der Situation natürlich auch drüber nachdenkst und auch drüber quatschst, ey, wir verspielen gerade alles oder ähnliches. Aber die Stimmung, die jetzt von den Rängen kam, war in dem Moment natürlich nachvollziehbar, aber war jetzt bei uns intern nicht so hochzuhängen, wie ich glaube, das dann eigentlich vielleicht erwartet ist oder nicht, weil wir trotzdem wissen, was wir können. Wir sind ja jetzt nicht, dass wir blind durch die Gegend laufen. Natürlich brauche ich euch nicht zu erzählen, dass wir gegen den Tabellenletzten, der abgeschlagen ist, der eigentlich mehr oder weniger schon weiß, dass er nächstes Jahr in der dritten Liga spielt und wir wollen in die erste Liga, dass wir die auch an die Wand klatschen wollen. Ja, aber dann spielst du halt so ein Spiel. Natürlich gehst du dann auch in die Kabine. Das war auch ein Spiel, wo es danach mal gekracht hat, klar. Mhm. Aber du willst ja auch nicht dann in dem Moment alles verlieren, mehr oder weniger, sondern du willst ja eher drauf aufbauen zu sagen, ey, wir müssen uns jetzt nochmal produktiv, konstruktiv hinsetzen und schauen, was wir machen müssen, um dass es einfach in den nächsten Spielen nochmal anders wird. Und ich glaube, das haben wir dann trotzdem im Nachgang dann auf jeden Fall gut geschafft und auch gut gemeistert und es war wichtig.
Was waren denn dann die Lehren? Ich finde, gerade so Kopfsachen sind ja auch nicht so schnell auszumerzen. Ne? Man kann sich noch so sehr vornehmen, positiv zu sein. Warum hat es dann, ich gehe ein Spiel weiter, in Nürnberg geklappt auf einmal?
Ich glaube, gegen Regensburg war trotzdem auch viel so die Haltung und dann trotzdem auch die Hemmung oder gehemmt zu sein, dass man sich auf der einen Seite vielleicht denkt, ja gut, es kommt jetzt der Tabellenletzte, wir schaffen das schon, das wird schon irgendwie. Das ist natürlich immer so dahingesagt, weil vom Prinzip her, jeder steht auf dem Platz, jeder will gewinnen, jeder gibt im Training Vollgas und am Wochenende natürlich Vollgas zu geben. Aber es gibt halt Momente, wo du dann trotzdem vielleicht ein Stück weit gehemmt warst. In der Abstiegssaison waren wir ein Stück weit auch gehemmt. Wir hatten auch eine Qualität auf dem Platz, die hätte eventuell auch in Heidenheim gereicht. Aber wir waren halt irgendwie gehemmt. Wir haben es nicht geschafft, unsere Leistungen abzurufen oder unseren Matchplan umzusetzen. Das war halt gegen Regensburg auch so. Und das war aber trotzdem auch noch Haltung dazu. Also Haltung war bei uns immer ein großes Thema im Sinne von die Gier oder den Ehrgeiz auch zu sehen und nicht immer nur auszusprechen. Und ich glaube, das hat man dann in Nürnberg, wenn man so ein bisschen die Spiele vielleicht mal so ein bisschen übereinander legen würde und das sehen würde. Ich glaube, das ist schon ein Riesenunterschied gewesen.
Friedhelm Funkel, der Vollständigkeit halber, wurde dann ja nach einem kleineren oder mittelgroßen Erdbeben nach dem Regensburg-Spiel als neuer Cheftrainer installiert. Hat der es geschafft, euch diese Hemmung, diese Angst zu nehmen? War das das große Faustpfand in den letzten zwei Spielen?
Glaube ich schon, weil der hat einfach eine unfassbare Lockerheit reingebracht. Ich glaube, die wäre anders so nicht mehr gekommen, weil das hat gar nichts mit dem anderen Trainer zu tun oder dass der Friedhelm jetzt das geschafft hat. Ich glaube, dass in der Situation leider nötig war, ein Stück weit, dass wir die Lockerheit irgendwie gekriegt haben. Manchmal kann man gewisse Dinge nicht erklären, aber der hat einfach mit seiner Positivität, mit seiner Ausstrahlung, mit seinen Gesprächen mit jedem Einzelnen, mit den Besprechungen, hat es einfach geschafft, jeden zu erreichen in dem Moment und den Schalter vielleicht dann doch irgendwo im Hinterkopf nochmal umzulegen. Ey, wir sind eine geile Truppe. Wir werden das schon schaffen. Wie du vorhin gesagt hast, die Tabelle lügt nicht. Warum sind wir zwei Spieltage vor Schluss noch da, wo wir sind? Bestimmt nicht, weil wir scheiße spielen und weil wir irgendwie gar nichts hinbekommen oder nur gegen Tabellenletzten verlieren, so auf die Art, ne? Aber deswegen, das war in der Woche für mich persönlich ja mit Friedhelm auch das erste Mal zusammengearbeitet, war das schon zu sehen, dass jeder nochmal auch im Training irgendwie nicht extra Gas gegeben hat. Das kam dann so ein Stück weit von alleine, weil da so ein gewisser Spielflow dann auch einfach dann zustande kam, aber so ein bisschen befreiter und besser aufspielen konnte. Ja.
Ich bekomme das ja auch so ein bisschen mit, so vom Gefühl, ich habe ja auch lange mit Gerd dann zusammengearbeitet, ich habe ihn sehr geschätzt. Das ist ja dann auch ein Mensch, ne, der seinen Job verliert auf eine Art. Und gleichzeitig sagst du auch, und das kann ich auch verstehen, es braucht dann diesen berühmten Impuls oder es braucht einfach jemanden, der diese Angst, diesen Schalter im Kopf umlegt. Wie geht's dir mit diesen Trainerwechseln zwischen vielleicht Mensch und Profi? Oder gibt's da auch einen Clinch in deinem Kopf und Herz?
Nee, ist extrem schwierig, weil jeder Trainerwechsel, finde ich persönlich, ist trotzdem dann auch ein Stück weit von, dass wir es auch einfach nicht geschafft haben, ihn zu stützen in dem Moment. Also wir haben es ja nicht geschafft, unsere Leistung, unsere Qualität, die jetzt gerade in der zweiten Liga eigentlich gepasst hatte und auch definitiv zu Dominanz hätte führen können, nicht geschafft, den Trainer bis zum Endziel oder bis zur Ziellinie einfach mitzukriegen oder mitzunehmen. Und das tut natürlich enorm weh, weil ich ihn als Menschen sehr geschätzt habe. Er hat von vornherein, egal wie die Situation war bei mir, auch wenn sie nicht einfach war oder auch dann mittendrin, der hat mich auch als Mensch einfach gesehen und hat mit mir Gespräche geführt, wo ich dachte, ey, ist richtig geil, wie du kommunizierst auch mit mir. Und von daher muss man trotzdem auch ganz offen und ehrlich sagen, ich weiß nicht, wir hätten es ja trotzdem auch mit ihm schaffen können. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, nur weil der Trainerwechsel zustande kam, haben wir es jetzt am Ende geschafft. Das will ich ja auch auf gar keinen Fall, dass das irgendwie so Tenor ist, sondern es ging ja einfach nur darum, dass er als Trainer es über lange Strecken also super gemacht hat, im Kommunikativen, wie er mit der Mannschaft trotzdem auch zurechtkam und andersrum. Und natürlich tut es mir dann persönlich auch trotzdem einfach leid für ihn als Menschen, wie gesagt, weil er das so in der Hinsicht natürlich nicht verdient hat, ist ganz klar. Aber auch trotzdem die Co-Trainer, da sind alle dann irgendwie ja von Kopf gestoßen worden in dem Moment. Wie gesagt, es gibt Themen, die kann man nicht erklären. Am Ende hoffe ich einfach für ihn, dass er seinen Weg weiterhin geht, dass er so bleibt, wie er ist, weil als Mensch und als Trainer ist er trotzdem super gewesen und habe ihn auch danach kurzzeitig nochmal angerufen und haben uns nochmal ja, mehr oder weniger bedankt für die Zeit und nochmal das ein oder andere Wörtchen gegeben. Und deswegen, ich hoffe, dass er da zeitnah was findet, worauf er auch Bock hat und dass das passen wird.
vielleicht auch ein Beispiel für diese Kleinigkeiten, die manchmal entscheiden, ist dann der 33. Spieltag gegen Nürnberg, wo wir ja zuerst zurücklagen, kommen dann durch Kainzi wieder und ja, da macht der gegnerische Torhüter in der 90. da so ein Dribbling, was du bist auch Torhüter, ne? Das darf halt nicht passieren, passiert dann aber. Und das entscheidet dann wieder über ja die Saison, über ein Spiel von Nürnberg. Plus dann auch über eine breite Brust von euch, die dann ins letzte Heimspiel gegen Lautern geht. Und das ist ja schon ein interessanter Kontrast, 17. Spieltag, also sprich Finale der Hinrunde in Lautern, wo wir eben drüber gesprochen haben, es ist hitzig, es ist eine unbequeme Mannschaft. Und dann 34. Spieltag, es kommt wieder Lautern. Du hast gesagt, du hattest ein Stück weit auch keinen Bock, dass es zu diesem Gipfel kommt. War das dann an dem Tag immer noch so oder hast du da diese Angst beiseite gelegt und gesagt, ach, jetzt können sie kommen?
Ja, das war eher so die Wochen davor. Also ja. Dann am Ende war das natürlich so, ey, wir nehmen das jetzt so an, wie es kommt. Und einfach nach dem Spiel Nürnberg nochmal, natürlich, das war auch irgendwie auf Messerschneide, weil wir nehmen uns dann was vor, wir spielen eine gute erste Halbzeit, schaffen es nicht, ein Tor zu schießen. Torwart hält noch sehr gut sogar. Mhm. Und am Ende nehmen wir uns eine Halbzeit vor, ey, wir machen so weiter, wird perfekt und dann kommen wir aus der Halbzeit raus, wir kriegen direkt das Gegentor. War natürlich irgendwie, ja, musste bei uns so sein. Aber nichtsdestotrotz, ja, haben wir dann am Ende dran geglaubt, weitergespielt, das Ding gedreht und dann auch dort vor den Fans gefeiert. Das gibt natürlich auch enorm was, auch für die letzte Woche. Und dann zu wissen, wir spielen zu Hause gegen Kaiserslautern, zu Hause nochmal, was natürlich, du malst dir dann natürlich auch einfach aus, was das für ein geiles Happy End werden kann. Und ich glaube, und ich bleib dabei, dass positive Gedanken in dem Moment einfach so die Überhand haben sollten, weil du daraus so viel ziehst und so viel Energie auch du bekommst einfach. Ja, und dann haben wir da Feuerwerk abgespielt, würde ich sagen. Also es war unfassbar. Und da hatte ich dann wirklich keinen Gedanken mehr daran. Ey, die können noch und wir können alles verlieren. Und nee, da ging es nur darum. Ich hatte sogar, ehrlich gesagt, davor, und das habe ich zu Hause auch Familie und sowas gesagt, ich habe das Gefühl, dass Hamburg, nachdem die aufgestiegen sind, die Aufstiegsfeier mehr oder weniger schon hatten, keine Ahnung, donnerstags das erste Mal trainiert haben, die werden es nicht schaffen, gegen Fürth zu gewinnen, weil Fürth will und muss auch noch.
Okay.
Wir werden gewinnen und wir werden die Meisterschale noch hochhalten. Ist natürlich jetzt eine geile Story, war zum Glück wirklich so. aber ja, es war das Happy End, was wir gebraucht haben, was die Stadt gebraucht hat, was die Fans gebraucht hat, was wir als Club gebraucht haben. Und ist einfach geil gewesen.
Dann erzähl uns von den Gänsehautmomenten. Was sind die Bilder, die du dir am liebsten wieder abrufst?
Direkt, also tatsächlich mache ich in Instagram oft FC Köln auf und guck noch mal auf das Bild, wo der Platzsturm dann mehr oder weniger war, wo das ganze Stadion voll ist. Wir stehen oben und haben dann mehr oder weniger die Schale in der Hand. Das ist schon ein Moment, der ist so prägend und so in meinem Kopf präsent auch. Den kriege ich so schnell nicht raus. Das ist geil.
Gänsehaut.
Ja, pur.
Ja, das kann ich auch nur noch mal
ja, da ist genießen kurz, ist kurz und abrufen, Stille, ne?
Ja, weil es wirklich ja was Besonderes ist. Und manchmal mag ich mir gar nicht ausmalen, wie es dann wirklich ist, wenn wir mal einen richtig großen Titel holen. Ja. Das wäre natürlich ein Traum, aber auch so ist es schon. Ja, ein Finale gewesen, wie man sich kaum besser hätte ausmalen können, dann auch noch mal gut, der seine Karriere beendet und dann noch das 4:0 macht. Dann rennen alle auf den Platz. Ich durfte dann ja auch bei der Kabinenparty dabei sein und euch filmen. Wie war dann der, ja, nach Schalenübergabe, wie ging dann der Abend noch für dich weiter?
natürlich nicht mehr ganz so nüchtern. Ja, wir haben bei uns hier oben im VIP-Bereich für ja, noch eine gute Party gehabt, würde ich jetzt mal behaupten.
Wie schmeckt denn Kölsch eigentlich aus diesen geilen 5-Liter Kölsch-Riesengläsern? Da bin ich immer so neidisch.
Schmeckt schon gut. ja. Nee, das war schon geil. Aber nochmal ganz kurz, trotzdem auch Gänsehautmoment. Das ist ja bei uns auch immer so präsent. Und ich glaube, das ist so ein bisschen übergeschwappt auf alles. Ist trotzdem dieses Tommy im Stadion dann nochmal gewesen. Das war auch nochmal, also extremer Gänsehautmoment und ja, wenn man da so zurückblickt, dann einfach mit wem man dann solche Momente auch teilen durfte und kann, das ist schon, ja, macht schon Bock auf mehr. Aber ja, also aus dem 5-Liter Kölschglas natürlich mega.
Wie viele Bierduschen hast du verteilt? Und wie viele bekommen?
Ich war zum Glück direkt dabei, als Marc das verkündet hatte dann nochmal oder auch als Linton verkündet hatte mit seiner Verlängerung. Ja.
Ach, das warst du.
Das war. Ja. Ich glaube bei Linton war ich mit Timmy sogar, mit Lemperle noch. Ja, es waren nur 2-3, aber die waren richtig, ja. Die haben es auch verdient gehabt.
Das waren die wichtigen. Ja. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass ihr bei der PK gar keine, bei der Pressekonferenz.
Ja, ich glaube, da waren wir schon woanders unterwegs. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wann war denn die PK? Ich konnte es nicht mehr einordnen. Ich habe keine Ahnung.
Die war natürlich später als sonst, aber nagel mich jetzt nicht.
Ja, ich habe keine Ahnung. Nee, da waren wir schon in einer anderen Ekstase, glaube ich. Ja. War schon gut, ja.
Wer hat eigentlich die Schale mit nach Hause genommen?
Du, ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe auf dem Platz noch Bilder gemacht mit der Family und dann habe ich irgendwann im Nachgang gehört, einen Tag später, ich glaube, Friedhelm hatte das doch gesagt, dass die Schale nicht mehr da ist. Ich erinnere mich.
Ist die auch recht?
Ist die schon wieder da?
Muss ich mal nachfragen.
Ich habe keine Ahnung.
Müssen wir Strafe zahlen an die DFL.
Ja, vielleicht hat Friedhelm die auch zu Hause, ich habe keine Ahnung.
Wahrscheinlich, ne?
Irgendwann aber muss er immer eine mitnehmen.
Die ist weg gewesen, ja. Eine wunderschöne Saison mit Höhen und Tiefen, aber auch die Geschichten schreibt dann ja der Fußball.
Ja.
Wie würdest du die Saison zusammenfassen?
Oh, ich glaube, die Achterbahnfahrt, die trifft schon ganz gut leider. Wir haben es uns anders gewünscht, da brauchen wir nicht drum herum reden, aber direkt wieder hochzugehen, das war oder ist schon eine richtig starke und harte Arbeit gewesen. Und wir haben es geschafft. Das ist alles, was zählt am Ende.
Sollen wir nochmal mit unseren Kopfhörern in die Kabine nach dem Spiel gegen Kaiserslautern und dem Aufstieg?
Gerne.
Weltmeister vom Ring natürlich. Top 3. Da hört deine Textsicherheit auch schon auf.
Aber egal. Fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen einfach. Also. Ja. So präsent noch, das ist Wahnsinn.
Sicherlich Erinnerungen, die für immer bleiben.
Auf jeden Fall.
0,67 Gegentore pro Spiel, das ist eine sehr, sehr gute Quote, die du da letzte Saison aufgewiesen hast. 40% fast Clean Sheets zu null. Wie ist die Saison einzuordnen in all deinen bisherigen Saisons?
Es hätte noch ein oder andere mehr zu null sein können. Mhm. Dafür bin ich ehrgeizig. Ich glaube, in der Zeit, in der ich im Tor gestanden habe, habe ich es dann auch einfach extrem gefühlt, der Mannschaft helfen zu wollen, meine Leistung zu bringen, mich weiterzuentwickeln, einfach ein großer Teil sein zu wollen, um das große Ziel am Ende auch einfach zu erreichen. Und ich glaube, das ist mir mit den Daten und Werten, glaube ich, schon sehr, sehr gut gelungen. Möchte aber da keinesfalls irgendjemanden rauslassen. Also wie vorhin schon gesagt, das ist ein großer Teil natürlich vielleicht auch von mir gewesen, aber die ganze Mannschaft hat natürlich damit auf dem Platz gestanden, ist ganz klar. Also was wir defensiv da abgerobbt haben, und das fängt auch vorne beim Stürmer an, das war schon enorm. Und da kann ich mich auch nur bedanken für, weil am Ende werde wahrscheinlich ich eher mit den zu null in Verbindung gebracht als alle anderen. Aber das ist ja, schon eine sehr, sehr gute Saison gewesen, ja.
Ja, am Ende kackt die Ente oder wie auch immer dieses Sprichwort geht, ich habe es eben schon gesagt. Und so eine Zweitligasaison, das ist nicht mal eben gemacht, sondern ein hartes Stück Arbeit. Und jetzt freuen wir uns alle dass wir wieder zurück sind.
Auf jeden Fall.
In der Bundesliga.
Ja.
Und Marvin Schwebe wieder die großen Stadien betritt mit Derbys gegen Gladbach, mit der gelben Wand in Dortmund. Ich denke, da freuen wir uns alle drauf. Gibt es schon was, worauf du dich am meisten freust? Irgendeine Begegnung, irgendein Spieltag?
Ja, natürlich die großen Spiele ist eh klar, aber ich muss sagen, schon hier die rheinischen Derbys, die sind schon, da hat man nochmal das gewisse Etwas.
Bevor wir zum Abschluss und die letzten drei Fragen des Podcasts kommen, hat noch CCA Julina per Instagram vielleicht die wichtigste Frage eingereicht. Bleibst du bei uns?
Wie ja. Sie wissen. Ja, ich gehe davon aus.
Wenn jetzt nicht Saudi-Arabien 60 Millionen auf dem Tisch blättert.
Ja, da bin ich nicht der Typ für, bin ich ehrlich. Also das brauche ich nicht. Natürlich ist muss man auch ehrlich sein, Geld lukrativ. Ich glaube, wir brauchen in keine Branche gucken, wo, wenn jemand irgendwie 1.000, 2.000 oder auch 5.000 mehr angeboten bekommt, dass er sich darüber Gedanken macht. Aber Saudi-Arabien wird es auf keinen Fall.
Gut, Marvin, dann freuen wir uns mit dir im Tor auf die nächste Erstligasaison und kommen in unsere Abschlussfragen.
Kabinengeflüster.
Das war der falsche Jingle.
+90 +3, die Nachspielzeit.
Drei Fragen zum Abschluss, die hier jeder Gast beantworten muss oder darf.
Hätte schon mal vorher reinhören müssen, scheiße.
Bist schlecht vorbereitet.
Ja.
Die erste Frage ist relativ simpel. Was machst du heute noch so?
Ich werde jetzt gleich nach Hause fahren, dann werde ich meine Kleine von der Kita abholen und dann werden wir den Mittag sehr wahrscheinlich im Garten mit Grillen verbringen und spielen und sowas.
Grillmeister Marvin Schwerbe, ja?
Richtig, richtig.
Ah ja. Mit Schürze auch, Schürze, Zange.
Alles zum Glück nicht. Zange, ja, aber Schürze zum Glück nicht.
Okay, wenn wir kommende Saison in der ersten Liga bleiben, dann bekommst du von mir eine FC-Grillschürze geschenkt. Was hältst du davon?
Die hat sogar dann eine Story verdient, die ich lade ich hoch, danke.
Machen wir so. Ja. Die zweite Frage lautet, was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Kurzfristig oder langfristig?
Das darfst du so beantworten, wie du das möchtest.
Ja.
Geht auch in alle Richtungen. Privat, sportlich.
Hat man viele, ne?
Mhm.
Ja, sportlich gesehen natürlich den, also es hört sich blöd an, aber den maximalen Erfolg einfach mit dem ersten FC Köln, was jetzt in der nächsten Saison vielleicht erstmal der Klassenerhalt ist, aber wir haben vorhin schon oft genug drüber geredet, dass so ein DFB-Pokalfinale schon auch sehr, sehr reizvoll ist, auf jeden Fall. Und privat natürlich sind es irgendwo die klassischen Dinge, aber viel Gesundheit und dass alles so weiterläuft wie bisher.
Dann kommen wir zur letzten Frage des Podcasts und die lautet, was ist für dich der erste FC Köln?
Eine sehr emotionale Stadt, die komplett hinter dem Verein steht, hinter dem Club steht und in der es einfach unfassbar Bock und Spaß macht, Fußball zu spielen.
Dann würde ich sagen, lass mal das so stehen. Hat mir großen Spaß gemacht. War auch sehr kurzweilig. Vielen, vielen Dank für deine Zeit während des Urlaubs. Und dann sehen wir uns spätestens am 7.7. wieder hier am Geisbockheim auf dem Trainingsplatz.
Auf jeden Fall.
Marvin, ich danke dir für eine erfolgreiche und schöne Saison. Wir freuen uns aufs nächste Jahr mit dir.
Danke, ich mich auch.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.